1. Hörbar Rust.
Ich begrüße Sie recht herzlich. Es geht los mit Safe from Harm, Massive Attack. Massive Attack, Safe from Harm. Die Hörbar Rust, wer mein Gast heute ist, das erfahren Sie jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
Klaus Steck, 77, Künstler, Publizist und scheidender Präsident der Akademie der Künste. Steck wächst in Bitterfeld auf. Dort macht er Abitur und kurz darauf nochmal ein zweites, in Heidelberg nämlich. Denn Klaus Steck verlässt die DDR. Er studiert Jura, gründet einen Produzentenverlag und arbeitet als politischer Künstler. Postkartenmotive entwirft er und Plakate. Wohl keine WG zwischen Flensburg und Ravensburg, in der nicht ein Werk von Steck hing oder gar hängt. Mit Josef Beuys und Sigmar Polke war er befreundet. Das half manchmal, wenn es finanziell knapp wurde. Nach 9 Jahren lässt Klaus Steck jetzt den Posten als Präsident der Akademie der Künste hinter sich. Und wir freuen uns auf ihn und heißen ihn herzlich willkommen an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herr Steck, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, weil es ist jetzt ein Marathon für Sie. Überall müssen Sie sich nochmal blicken lassen und Abschied nehmen und werden gefeiert nochmal. Das ist ja eigentlich, klingt ja eigentlich mal ganz schön.
Ja, der Countdown läuft. Natürlich ein bisschen Wehmut ist dabei, wenn man 9 Jahre auch, ich sag mal jetzt bewusst, investiert hat an Kraft, an Energie, an Fantasie und auch an Herzblut natürlich in diese Akademie, die damals, na sagen wir ruhig, in keinem guten Zustand war, als ich da angetreten bin. Es ursprünglich auch nicht wollte, weil ich wusste, es ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Es ist nicht bloß eine Feder, die man sich irgendwie an den Hut stecken kann und sagt, aha, ich bin jetzt der Präsident. Manche haben auch gelacht. Manche lachen heute noch, wenn sie mich mit Präsident ansprechen. Aber ja, es ist, das ist schön, dass wir auch es geschafft haben, wir, sage ich jetzt ganz bewusst, als Akademie wieder in Berlin jetzt so Fuß gefasst zu haben, dass wir respektiert werden, unsere Stimme gehört wird und die Leute einem das Gefühl geben, dass sie die Akademie auch brauchen.
Nun muss man auch dazu sagen, dass jetzt eine Aufzeichnung. Heute ist im richtigen Leben der 31. Mai für die Hörer, aber wir zeichnen schon etwas früher auf. Das heißt, Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin können wir jetzt noch gar nicht benennen. Im richtigen Leben sind die aber gestern gewählt worden, richtig?
Ja, sie sind gewählt worden. Und das ist immer ein spannender Vorgang, weil man auch letztlich, da kann man sich noch so viele Gedanken machen und auch Leute versuchen zu überzeugen, diesen Job zu machen.
Lassen Sie uns doch, oder tun Sie mir den Gefallen und stellen Sie mir die Akademie ein bisschen vor. Ich würde Ihnen dazu gerne ein paar Fragen stellen, weil Berlin ist so groß, dass man kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man die Akademie der Künste zwar kennt, aber nicht so genau weiß, was es damit auf sich hat, nicht regelmäßig bei Lesungen oder sonst so da ist. Sie können ja auch ein paar Köder auslegen, damit Leute hungrig werden, kommen. Also es gibt einmal die Akademie der Künste im Hanseatenweg.
Ja.
Das ist am Hansaviertel, ne?
Ja.
Was hat das denn damit auf sich?
Also die eigentliche Akademie ist über 300 Jahre alt. Also eine sehr ehrwürdige Institution. Und als Berlin geteilt wurde in Ost und West, ist durch die Spende eines Amerikaners die Akademie im Hanseatenweg als Westakademie gegründet worden, weil die Ostakademie natürlich im Osten lag. Als die Mauer dann kam, war es dann ganz getrennt.
Was hat denn die Akademie vor der Teilung so bewirkt? Wofür stand die Akademie der Künste?
Ja, die Akademie ist nun mal die nationale Akademie. Man wird da hinein gewählt.
Wer ist denn dort Mitglied? Also ich glaube, auch heute sind da ungefähr
404
Mitglieder.
404 Mitglieder haben wir jetzt. Es gibt 6 Sektionen. Das ist einmal die bildende Kunst, die Baukunst, die Musik, die Literatur, die darstellende Kunst und Film und Medien als neue Sektion, die vor einiger Zeit dazugekommen ist. Die führen auch ein bestimmtes Eigenleben. Das bedeutet, dass wir viele Veranstaltungen machen, dass wir uns einmischen in viele kulturpolitische Fragen. Wir haben sogar einen Auftrag durch die Satzung, die Politik in Sachen Kunst und Kultur zu beraten. Nun ist das so eine Sache mit der Beratung. Wir verteilen unseren Rat oft auch schon öffentlich, wenn wir gehört werden. Und das war mal eine Zeit lang etwas nicht der Fall, aber jetzt am Ende der Dienstzeit kann man das ja ruhig sagen. Mhm. Also was wir auch immer, ja, wo wir uns einmischen, wo wir der Meinung sind, da müsste unsere Stimme auch Gewicht bekommen, mhm, in dem großen Politikspiel. Das gelingt. Wir engagieren uns vor allen Dingen für verfolgte Künstler in der ganzen Welt. Ai Weiwei, diesen chinesischen Künstler, den haben wir sogar, als er noch in Haft war, jetzt unser Mitglied gewählt. Es gibt einen iranischen Künstler, Yanafi, der ist gerade wieder das Kopfgeld auf ihn erhöht worden. Dem haben wir ein Forum in der Akademie gegeben, in einer Veranstaltung und, und.
Es ist Zeit für die erste Musik, die Sie mitgebracht haben. Nino Rota, Tutti va vedere il Rex. Wahrscheinlich lacht sich jeder Italiener tot, weil ich versucht habe, das so wahnsinnig virtuos auszusprechen.
Das klang schon ganz gut.
Ja? Mhm. Warum haben Sie sich denn für dieses Lied entschieden?
Also ich bin ein großer, also erstmal ein Cineast, das ist immer so ein gewaltiges Wort. Ich bin leidenschaftlicher Kinogänger von Kindheit an. Manchmal bin ich dreimal am Tage. Also in die erste Vorstellung um 2, dann noch war man eine um 5 und dann gab es noch eine um 20 Uhr. Ja, ich liebe Filme, vor allen Dingen Fellini-Filme. Also ich kenne sie alle. Und Fellini ist, glaube ich, kongenial begleitet worden durch den Filmmusiker Nino Rota. Er hat alle Fellini-Filme erstmal filmisch und dann musikalisch begleitet. Hat auch für Visconti, auch für Francis Ford Coppola. Mhm. Wer kennt nicht den Paten? Und er war ein offenbar, wie sie alle behaupten, die Regisseure ein idealer Partner, weil er sich auf sie einstellen konnte und auch die extremsten Wünsche, die sie hatten, fantasievoll umsetzen konnte. Nein, ich höre ihn sehr gern. Schade, dass man nur ein Stück hier spielen kann von ihm. Aber Sie merken, ich komme ins Schwärmen.
Ja.
Ist auch etwas, ich bin jemand, der auch für die, sagen wir mal, die populäre Musik sehr viel über. Filmmusik ist ja immer ein Beiwerk für den eigentlichen Film.
Klaus Steck ist heute zu Gast in der Hörbar. Gestern war Ihr letzter offizieller Tag im Amt. Ich möchte noch einmal gerne vertiefen, wie sich denn die Zusammensetzung der Akademiemitglieder auslässt. Also 6, Sie haben gesagt, das sind 6 verschiedene Bereiche.
Sektionen,
ja. Und wer bestimmt denn, wer in diese Sektion kommt? Sind das alles selbst aktive Künstler? Sind das Mäzene? Sind das Sponsoren? Wer ist da drin?
Also die letzten beiden, die können Sie schon mal
ganz
vergessen.
Ganz sicher
nicht. Aber es sind in der Regel aktive Künstler, aber auch Kunstvermittler einige, auch ein paar Kritiker sind dabei, die ein besonderes Verhältnis zur Kunst mal bewiesen haben. Man wird hineingewählt.
Von wem? Von den bestehenden Mitgliedern?
In den jeweiligen Sektionen. Also die bildenden Künstler wählen einen bildenden Künstler. Man muss vorgeschlagen werden von mindestens 2 Mitgliedern aus der Sektion bildenden Kunst, wenn man ein bildender Künstler ist. Und dann wird man gewählt, erstmal wird man nicht gewählt. Ich zum Beispiel, ich bin in diese West-Berliner Akademie, ich bin ja ein Republikflüchtling mit 18.
Kommen wir gleich zu, ja.
DDR geflüchtet und bin also insofern Westdeutscher, aber in die West-Berliner Akademie nie gewählt worden, weil ich glaube, ich den Leuten immer zu politisch war. Und der gute Max Bill, ein wunderbarer Bildhauer, Schweizer, hat mich immer vorgeschlagen und ich wurde immer nicht gewählt und dann musste ich immer trösten, weil er wieder sagte, es hat wieder nicht geklappt. Und dann sagte, ja gut, vielleicht. Er wollte das, die anderen wollten es nicht. Und da bin ich über einen ganz seltsamen, viel zu kompliziert jetzt, einen seltsamen Weg am Ende der DDR über die Ostakademie als korrespondierendes Mitglied dann in den Vereinigungsstrudel, nennen wir das mal so, geraten. Mhm. Und die korrespondierenden Mitglieder, die Westdeutschen, wurden dann durch die Vereinigung Vollmitglieder und dann war ich plötzlich auf der Ostseite als Westdeutscher und durch die Vereinigung bin ich dann auch Mitglied geworden.
Und zur Überraschung vieler, damals hieß es Präsident.
Ja, ich hatte mir eigentlich fest vorgenommen, dass der Kelch an mir vorbeigeht. Ich nenne es wirklich Kelch, denn ich wusste, mit wie viel Arbeit das verbunden
war. Das ist ein Ehrenamt und da gibt es noch eine Aufwandsentschädigung. Ist das richtig?
So ist es. Mhm. Also man hat die Verpflichtung, für alles zu sorgen. Man hat eine Verantwortung für alles. Also ich bin dann letztlich über die Ostakademie durch die staatliche Vereinigung in die Gesamtakademie. Wir haben uns ja vereinigt dann irgendwann mal. Mhm. Einer der wenigen Beispiele, wo sich Institutionen wirklich, man kann schon sagen, gleichberechtigt vereinigt haben. Das hat am Anfang auch nicht Probleme gegeben, aber man muss sich aneinander gewöhnen. Und das hat ganz gut geklappt.
Wenn man erstmal Akademie-Mitglied ist, sie armer, sie sind erkältet, das muss man noch dazu sagen. Die sind nämlich eigentlich ein bisschen krank. Ich bin auch ein bisschen krank, deswegen reichen wir uns die Hände am Lazarett.
Ja, ich habe eigentlich so eine Bronchitis, das ist mein Bitterfelder Erbe. Sie wollten ja auf die Kindheit zu sprechen kommen. Das ist wirklich die Industriestadt Bitterfeld damals.
Liegt es wirklich daran?
Ja, seitdem habe ich eine Art Bronchitis und wird dann irgendwann auch nicht mehr besser. Das ist, aber damit kann man leben und muss man leben.
Wir kommen gleich auf Ihre Kindheit und Ihre Jugend zu sprechen in der zweiten halben Stunde. Lassen Sie mich noch einmal zurückkommen auf die Mitgliedschaft. Wenn man jetzt einmal Mitglied ist der Akademie der Künste, bleibt man dann drin?
Das ist man lebenslang, außer man tritt aus oder lässt sich schwerstwiegende Verfehlungen zu Schulden kommen. Das ist aber in meiner Zeit zumindest auch nicht passiert. Ist auch mal jemand ausgetreten, der auch sagte, ich kann nicht kommen, habe zu wenig Zeit und immer diese Einladung, die setzen mich unter einen bestimmten Druck.
Aber das kommt selten
das
vor,
kommt,
ne? Wahrscheinlich.
Nein, es gibt auch Leute, die gewählt werden und sagen, ich bin zeitlich nicht in der Lage, auch den kleinsten Beitrag dazu leisten, die auch die Wahl dann gar nicht annehmen.
Und man muss dann also wirklich entweder wegsterben oder freiwillig austreten, damit neue Leute reinkommen.
So ist es. Es gibt eine Zahl. Ich glaube, jede Sektion hat maximal 75 Plätze oder 70. Ich weiß das gar nicht mal genau. Und
wissen Sie was, Herr Steck? Jetzt ist es auch egal. Jetzt müssen Sie es auch nicht mehr wissen.
Ja, ich bin allerdings sehr oft gefragt worden natürlich. Dasselbe, was Sie jetzt fragen. Wie wird man denn da Mitglied? Und musste dann immer zur Enttäuschung der Leute jeweils sagen, ich habe darauf als Präsident, wie das so schön heißt, keinerlei Einfluss. Höchstens in meiner Sektion der bildenden Kunst, wenn jemand vorgeschlagen wird oder ich ihn vorschlage, habe auch schon mal Leute vorgeschlagen, die noch gewählt wurden. Dann sind aber zwei davon sind auch nie erschienen. Dann sagt man sich ja, warum.
Auch doof.
Auch doof, ja. Aber es gibt auch Leute, ich sage es ganz ungeschützt, die lernen wir erst nur durch die Nachrufe kennen, die wir jedem Mitglied, wenn es stirbt. Ja.
Ach, sind das ehrliche Nachrufe? Ich weiß nämlich gar nicht so genau, was ich davon halten soll, dass man über Tote nichts Böses sagen soll. Ich finde das ein bisschen komisch.
Das ist einfach nur eine Erinnerung an, oft die Nachrufe sind oft sehr, sehr schön. Die Leute, manchmal Mitglieder, die diese Nachrufe auch machen, die geben sich meist große Mühe. Und ich glaube, Uli Mattes hat mal gesagt, also die Nachrufe, die möchte er nicht missen.
Also ich finde, im Spiegel sind die Nachrufe immer toll. Da denkt man immer, Gott, wie viele tolle Menschen irgendwie pro Woche sterben.
Aber wenn Sie jetzt mich auf Nachrufe generell ansprechen, ich habe immer noch vor, ich bin ja noch im Alter, wo man normal nicht bloß an das Ende der Dienstzeit in der Akademie denken muss, sondern an das generelle Ende. Ich wollte immer eine Postkarte noch machen, misstraut meinen Nachrufen. Denn ich glaube, es wird auch viel gelogen in Nachrufen. Und ich habe früher das Gefühl gehabt, wenn John Hartfield, einer meiner, wenn man so will, Vorfahren in der Collagetechnik und in der Satire. Immer wenn eine konservative Zeitung den feierte, das war noch wirklich also die hohe Kunst der Collage, dann wusste ich, was die sagen wollten. Alle, die jetzt da noch werkeln und die da unterwegs sind, die sind wesentlich schlechter. Also.
Marlene Dietrich haben Sie mitgebracht. Ich bin die fesche Lola.
Ja, ich habe eine, sagen wir ruhig eine Liebe zu Marlene Dietrich, weil sie eine Haltung hatte. Sie hat das Nazireich, übrigens auch eine dunkle Seite der Akademie gibt es da, erkannt, was das für ein Verbrechersystem wurde. Ich gucke ja immer aufs Brandenburger Tor von meinem Büro aus.
Guckten leider, ich muss es nochmal sagen.
Ja, ich bin immer noch dabei, wie Sie merken. Ich gucke immer noch. Wo dann habe ich auch eine Postkarte auf meinem Sideboard da, was auch noch von Gottfried Benn stammte, aus dem Archiv liegen. Eine Postkarte, die meine Mutter an meinen Vater geschrieben hat. Das war so eine vorgedruckte, wie sie wohl so, gibt ja so Bildpostkarten. Und da gibt es eine Szene, 31. Januar, wie die Nazis, die SA, mit Fackeln durch das Brandenburger Tor marschieren. Nur waren meine Eltern Glück gehabt, keine Nazis. Aber Trotzdem haben sie so eine Postkarte verschickt, weil sie, also nochmal, sie waren noch keine Gegner.
Können wir noch ganz kurz auf Marlene Dietrich, weil uns die Zeit davon rennt. Ja. Das andere würde ich gerne gleich vertiefen, tatsächlich.
Nein, Marlene Dietrich, alles, was sie, ich kenne sie meistens nur durch Filme auch. Nochmal, ich bin ein begeisterter Kinogänger und habe auch fast alle Kinos durch, die ihre Filme gezeigt haben. Und dieses überzeugte, antinarzistische, das hat mich immer begeistert. Und auch wie sie schmählich dann doch immer behandelt wurde, wie fast alle, die eigentlich Gegner des Nazi-Regimes waren, nicht unbedingt sehr freundlich nach 1955 behandelt wurden. Und nochmal eine Sache, ich erinnere mich an ein wunderbares Interview, was sie mal gegeben hat. Und da wurde sie auch gefragt, ob sie so ähnlich, ob sie an ein Nachleben glaube. Und dann hat sie gesagt, was? Sollen wir alle da oben rumschwirren mit ihrer wunderbaren, melancholischen Sprache fast, diese tiefe Stimme. Sollen wir da etwa alle da oben rumschwirren? Nein, das glaube ich nicht. Also Sie merken, so ein Interviewfetzen, der ist bei mir so haften geblieben. Und ich denke auch oft daran, wenn man dann mal da auch vor dieser Frage steht, soll man da oben schwirren oder nicht, dann halte ich es mit Marlene Dietrich.
Radio 1. Hörbar Rust.
Klaus Steck ist heute zu Gast. Bis gestern war er der Präsident der Akademie der Künste. Was noch geblieben ist, reicht aber auch. Jurist, Karikaturist, Grafikdesigner. Und er hat uns seine Musik und seine Geschichten mitgebracht. Ich habe ihm auch Musik mitgebracht. Puccio and his Latin Soul Brothers mit ihrer Version von Yesterday. So, Herr Steck, das war lateinamerikanisch und hat uns ein bisschen belebt, uns angeschlagene Seelen. Ja? Dann können wir jetzt ja mal tatsächlich in ihr Leben zurückmarschieren. Am 28. Februar 1938 in Pulsnitz zur Welt gekommen. Das Wort marschieren dann doch eigentlich eher ungern zu diesen Zeiten, weil da sind zu viele Leute marschiert. Pfefferkuchenstadt, Pulsnitz. Sie sind da aber nicht aufgewachsen, Sie sind im Bitterfeld aufgewachsen.
Meine Eltern haben da nur ein Jahr gelebt. Mein Vater war da im Rentamt. Bin sogar im Pulsnitzer Schloss geboren. War ich immer als Kind ein bisschen dreist, stolz. Und sogar, was mir dann... Ich war ein sehr schmächtiges, um das mal so auszudrücken, Kind. Ein spielriges, wie man bei uns sagte. Und dann hat mir einer gesagt, du bist sogar im Napoleon-Zimmer geboren. Vor irgendeiner Schlacht, die Napoleon da mal wirklich eine Nacht verbracht hat. Das kann dann schon trösten. Und dann hat die Gnädige von Helldorf, das war damals alles deren Anwesen, wohl an meiner Wiege gesagt, aus dem wird mal was Besonderes.
Ich dachte, ihre Oma wäre das gewesen, die
nein,
das gesagt
war,
hat.
Nein, das war die, die Gutsbesitzer.
Aha.
Und die von Helldorf. Ich glaube mal einen, der nachher Polizeipräsident von Berlin wurde, aus dieser Linie. Und die Gnädige hat dann wohl mal an meiner Wiege gesagt, also Kindergeschichten, aus dem wird mal was Besonderes. Und ich habe meine Eltern gefragt, was hat sie denn da nur mit gemeint? Ein Verbrecher ist doch auch was Besonderes. Ja, das hat sie nicht gesagt. Und deshalb war ich dann lange auf der Suche nach dem Besonderen. Und ich war als Kind, würde man vielleicht sogar sagen, auffällig. Ich habe immer die irrsten Geschichten erzählt und die nach meiner Meinung fantasievollsten. Und jetzt meine Großmutter, wir sind ja alle groß geworden mit Mutter oder Großmutter, die Väter waren im Krieg damals, eine ganz spezielle Generation. Und meine Großmutter sagt immer, Junge, so wie du redest, einerseits könntest du Pfarrer werden, so wie du redest, aber werd mal bloß nicht verrückt. Werd mal bloß nicht verrückt.
Wäre denn eins davon eine Option gewesen?
Nein, Pfarrer nicht. Schon mal, ich bin im Augenblick sehr sogar fast zornig, wie die Religion sich in die Politik Auseinandersetzung schiebt. Weltweit. Also der Verlust des Vernünftigen, Verlust der Aufklärung, die ich überall bemerke. Und da schiebt sich so eine teilweise auch breiige Religion bis zum Wahnsinn, dass Leute aus Dienstlagen aufbrechen, in den Dschihad ziehen, sich einen Patronengürtel umbinden lassen und die Luft jagen. Also das war für mich vor kurzem nicht vorstellbar, dass es uns nicht gelungen ist, jemand, der hier sozialisiert wurde, dass der jetzt diesem Wahn erliegt.
Und dem Wahnsinn waren Sie auch nie so nahe, dass Sie dachten, okay, vielleicht hatte die Gräfin oder wer das da war, doch recht?
Ja, ja, ja. Irgendwie Kunst und Wahnsinn, behaupte ich jetzt, liegen ja manchmal oft ziemlich nah beieinander.
Behaupten ja viele, ja.
Aber ich habe mich dann doch immer noch gerettet. Ich bin auch Preuße.
Sie sind ein vernünftiger Preuße?
Ich bin ein vernünftiger Preuße, protestantisch erzogen, mit all diesem ganzen Rucksack an Verantwortung, den man als Protestant auch immer mit sich schleppt. Also ich gehöre dann wirklich zu den Verrückten, die sich für das Ganze verantwortlich fühlen. Das ist kein schönes Erbe. Und habe deshalb immer, ja, immer Arbeit. Da kommt dazu, ich leide unter Ungerechtigkeit. Von Kindheit an. Und das ist bei mir immer, dann setzt so einen Impuls ein oder so eine innere Aufforderung, versucht auf jeden Fall was dagegen zu tun, wie bescheiden das auch immer sein mag. Und das merken andere Leute teilweise auch und die kommen dann auch mit ihren Problemen. So bin ich dann auch noch Anwalt. Also viele Leute kommen mit ihren Prozesssorgen, obwohl ich dann nach kurzer Zeit feststelle, das ist doch längst verjährt. Und da sagt dann, ja, das weiß ich. Und ich sage, warum kommen Sie denn damit zu mir nochmal? Naja, damit Sie das nochmal erfahren, wie ungerecht die Welt ist. Mhm. Also er fühlt sich ungerecht behandelt vom Gericht. Ja, das war auch bedingt durch die Schulzeit. Ich bin während des Stalinismus zur Schule gegangen. Dann am 17. Juni.
Noch nicht so schnell. Während des Stalinismus zur Schule gegangen. Ihre Eltern waren aber nicht die klassischen, sie waren keine Arbeiter und waren keine Bauern.
Nein.
Das heißt, sie hatten...
Ja, es gibt eine verrückte Situation. Mein Vater war ja da im Rentamt eines Gutes damals angestellt, als Buchhalter. Und meine Mutter hatte gar keine Schulausbildung richtig gehabt. Das war der Erste Weltkrieg. War dann Verkäuferin mal und in einem Fragebogen der DDR damals habe ich mal reingeschrieben, Beruf Mutter, Magd, Vater, Knecht. Da hat meine Mutter das gesagt, dann bist du denn wahnsinnig geworden? Da habe ich gesagt, naja, aber dann Bauernkinder, die werden doch hier nur bevorzugt. Das hat mich auch ungeheuer gekränkt. Für dieselbe Leistung kriegte eben dann Bauernkindersohn eine bessere Leistung als ich. Und wir haben es dann zurückgenommen, weil man sagt, nein, also ich war keine Magd und der Vater war kein Knecht. Also Mittelstand zählte ich dann.
Ihre Mutter hat sich doch tatsächlich sogar mal mit einem Kunstgewerbeladen, glaube ich, selbstständig gemacht.
Meine Mutter hat die Familie durchgebracht. Das galt damals, glaube ich, für viele.
Mhm.
Vater im Krieg, verschollen erstmal. Dann irgendwann kam eine Nachricht aus der Kriegsgefangenschaft und eines Tages tauchte er auch wieder auf. Aber da war die Mutter dann auch so selbstständig geworden mit diesem Laden und hatte versucht, in Bitterfeld, dieser Arbeiterstadt, das nun wirklich eine Arbeiterstadt war, auch den Leuten Geschmack beizubringen, mit einem großen Erfolg. Sie war ungeheuer beliebt, weil sie jeden ernst nahmen und da habe ich auch gelernt, wie man mit Menschen umgeht, wie man freundlich sein muss, auch gegenüber den absurdesten Wünschen, die Kunden manchmal hatten.
Kraftwerk haben Sie mitgebracht, Autobahn. Warum dieses Lied?
Ja, also erstmal habe ich eine große Sympathie für Kraftwerk. Habe sie vor vielleicht 2 Jahren war es in Düsseldorf nochmal getroffen, als die Galerie Hans Meyer ihr Jubiläum feierte und ich die Jubiläumsrede hielt für den Galeristen, den ich sehr schätze, weil er immer ein bisschen aus der Reihe tanzte. Und da haben sie ein fantastisches Konzert nochmal gegeben.
Was ja das Gegenteil von Kraftwerk ist. Die tanzen ja überhaupt nicht aus der Reihe. Die sind ja so synchron, dass es schon wieder...
Ja, der Galerist tanzte aus der Reihe. Und er
ich überlege, was Ihnen
gewünscht.
Gefällt.
Und ich muss gestehen, ich habe sie mir auch zu meinem Abschluss eigentlich gewünscht. Da sie aber im Januar jetzt in der Nationalgalerie nochmal mehrere Tage aufgetreten sind, dann habe ich gesagt, das geht nicht und das wäre nicht einfach geworden. Aber da ich zwei auch persönlich kenne, hätte es vielleicht geklappt, das ist nun anders gelaufen.
Und was mögen
aber
Sie
dieses
am Kraftwerk
Monotone,
so?
Dieses Monotone, dieses, also kaum jemand hat die Autobahn so fantastisch beschrieben in diesem, auch dieser Weg ins elektronische Zeitalter.
Mhm.
Da sind die doch auch ganz früh, das Autobahnstück stammt von 1974, erinnere ich mich. Und sie haben einen, bei mir auch eine Seite anklingen lassen, die mich bis heute begeistert. Ich bin kein Autobahn-Fan, habe vor einem halben Jahr mein Auto für 1 Euro verkauft.
Mhm. Für 1 Euro?
Für 1 Euro, ja. Ich hätte es für, was mich Reparaturkosten, 1.400 Euro nochmal investieren müssen, um es durch den TÜV zu bringen. Und dann habe ich gedacht, nee, das lohnt sich nicht mehr, da ich fast auch nicht mehr fahre. Ich habe gemerkt, wenn man klug mit seiner Zeit umgeht und auch die Wege sich genau aussucht, wie man von A nach B kommt, habe ich gemerkt, dass ich das Auto eigentlich nicht mehr brauche.
Außerdem wird man in einer Stadt wie Berlin mit einem Maserati gemobbt. Ich merke das doch selbst.
Ja, also Maserati habe ich nie gehabt. Das wäre nicht durchgegangen.
Nein.
Und ich habe Bahncard 100. Die einzige
ich
Forderung,
weiß, aber zweiter Klasse.
Ne? Zweiter Klasse, muss man sagen. Mhm. Als ich damals gewählt wurde, irgendwas muss ich dafür verlangen. Ist auch gut gelaufen für die Akademie, sonst hätte sie die Fahrtkosten Heidelberg-Berlin immer zahlen müssen. Hat sich sehr gelohnt. Bahncard 100, und ich glaube, ich bin jetzt da süchtig geworden. Und wenn ich es mir irgendwie noch leisten kann, werde ich mir künftig auch privat versuchen, zumindest eine Bahncard 100 zweite Klasse zu kaufen.
Kraftwerk waren das mit Autobahn. Zu Gast ist heute Klaus Steck. Sie sind ja jetzt schon fast in dieser Kategorie, was macht eigentlich? Das möchte ich gar nicht. Im Grunde ist dieses Amt ja noch warm. Bis gestern waren Sie Präsident der Akademie der Künste. Und auch jetzt werden Sie sicherlich, was sagt man immer, ein unruhiger Geist bleiben. Sie sind weiterhin Jurist, Sie sind weiterhin Künstler, Karikaturist. Wir gehen jetzt nochmal wieder zurück nach Bitterfeld. Ihre Mutter, haben Sie gesagt, hatte einen Kunstgewerbeladen und hat den Leuten so ein bisschen den guten Geschmack beigebracht und hat Ihnen beigebracht, wie man freundlich ist zu Menschen. Ist Ihr Vater in der Zeit schon nach Düsseldorf gegangen? Also ist die Ehe gescheitert?
Ja, der ist kurz dann, ich glaube 47, aus der Gefangenschaft gekommen. Und die Mutter hatte eben, ja, die war so selbstständig geworden, ernährte die ganze Familie. Wir haben noch zwei jüngere Brüder und eine Großmutter, die den Schenkelhals gebrochen hatte, auch noch versorgt werden musste. Also meine Mutter war so fantastisch, hat es nicht gelernt, selbstständig zu sein. Die war eigentlich ursprünglich auch Hausfrau. Aber durch die Not letztlich dann so selbstständig geworden, dass der Vater, so schätze ich es heute ein, keinen richtigen Platz mehr daneben hatte. Und dann wegging nach Düsseldorf. Meine Mutter, ja, ich glaube auch gar nicht darunter gelitten hat. Meine Eltern waren ganz verschiedene Leute. Wie die überhaupt zusammengefunden haben, ist mir ein Rätsel. Meine Mutter mehr die sanfte, mitteldeutsche, gefühlige und auch sensible. Und mein Vater Hinterpommer. Also aus Hinterpommern kam die, heute Polen, der kam irgendwie aus einer Landwirtfamilie, Bauernfamilie. Aber ich habe etwas Wunderbares von ihm gelernt, das mache ich oft von Gebrauch. Mein Vater hatte eine bestimmte Sturheit. Ich sage mal, das hinterpommersche Gen. Ich hoffe, ich treffe jetzt niemand. Ich mache oft Gebrauch und sage, also wenn es mir zu bunt wird oder irgendwie, dann lasse ich in mir so eine Art Panzer runter. Mhm. Und dann mache ich das wie mein Vater. Wenn es ganz wild wird in der Diskussion, dann sagt mein Vater nur, wenn man sagt, du sag doch mal auch was dazu, dann sagt er immer nur, er hob die Hand und sagte, Moment. Und keiner hatte mehr Lust, weiterzumachen. Und jetzt denke ich manchmal, Moment, bevor man verschlungen wird hier von dem Wahn der anderen, dann lieber im eigenen Haus bleiben und versuchen, die Energie so zu steuern, dass man auch nicht erschlagen wird von den anderen. Das ist ein Kunststück geworden für mich, weil ich natürlich auch jemand bin, der beide in sich hat. Also das Mitgefühl, das Empathische, wie das so schön heißt.
Und das Sture.
Und das Sture, also auch festhalten. Also sagen, ich lasse mich kann man nicht so schnell vom Acker schieben, sondern ich bleibe in meiner Furche. Wenn auch die Leute sagen, gut, jetzt muss man Umwege pflügen. Ich behaupte, ich habe eine Haltung, die ich vertrete und die hat mir oft geholfen, auch gegen Widerstände, die Kraft zu behalten, weiterzumachen. Ich bin einer, der weitermacht. Nicht weiter so, das ist wieder was anderes.
Hat denn Ihre Mutter sich Sorgen gemacht, dass Sie in ihrem Zeugnis stand sehr früh schon, Sie seien ein Zyniker? Ich glaube sogar schon in der
Klasse. Ja, ich habe in meiner, ich weiß nicht, 5. Klasse oder wie, habe ich in meinem Zeugnis den Passus gefunden, Klaus ist zynisch. Da bin ich zum Lexikon gegangen, weil ich das Wort nicht kannte. Wir hatten damals noch die berühmten Meyers Konversationslexika, ich weiß nicht, 13 Bände. Und dann stand etwas, wo ich der Meinung war, das bin ich nicht. Ich bin ironisch, ich kann überhaupt das ganze Leben nur ironisch, satirisch ertragen. Das ist richtig, aber ich bin kein Zyniker. Zyniker verachten die Leute. Und dann bin ich mit meiner Mutter dahin und die hat gesagt, also ein, weiß nicht, 11-jähriger Junge, der kann gar nicht zynisch
sein. Also finde ich auch tatsächlich.
Ja, und dann wurde das gelöscht und das war ein Urerlebnis zu sagen. Man muss sich, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt, zur Wehr setzen. Das ist geblieben und deshalb, ich musste mich auch sehr früh entscheiden damals. Macht man jetzt alles mit? Wird man zum Mitläufer? Am Ende zum Opportunisten? Oder widersteht man? Mein lieber alter Freund Peter Rühmkopf, der Schriftsteller, hat mir einen schönen Satz gesagt, bleib erschütterbar und widersteh. Also nicht hart werden, nicht alles von sich weisen zum Schluss, nur noch einigeln, sondern widerstehen, wo Widerstand angesagt ist. Das habe ich, das verdanke ich übrigens natürlich auch Bitterfeld. Dieses frühe, in bestimmten Situationen, Nein sagen. Das war mit Nachteilen verbunden, das wusste man. Aber es gab die innere Befriedigung, auch sagen wir, doch Widerstand zu haben. Das ist ein schönes Gefühl. Wie auch bei meinen vielen Prozessen, die ich nachher hatte, gegen einen Weltkonzern zum Schluss gewonnen zu haben, ist ein tolles Gefühl.
Sie haben Paolo Conte mitgebracht, Via Conme. Geben Sie uns dazu noch ein kurzes Stichwort.
Ja, also ich liebe natürlich diese Stimme. Ich könnte das stundenlang hören. Ich habe irgendwann mal erfahren, dass er auch Rechtsanwalt ist, wie ich. Fast gleicher Jahrgang, ein Jahr älter er, 37 geboren, ich 38. Und er hat auch war auch grafisch unterwegs.
Und, Zwillinge von Geburt angetreten.
Das verbindet. Es gibt viele, viele Juristen, die zwar Jura mal studiert haben und dann doch was ganz anderes geworden sind. Und ich habe das Jurastudium auch nie bereut. Also,
wir spielen jetzt erstmal Paolo Conte.
Gut, danke.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit dem Verleger, dem Juristen, dem Karikaturisten, dem Grafikdesigner. Sehen Sie, es wird immer mehr, je länger wir sprechen. Klaus Steck, der bis gestern noch der Präsident der Akademie der Künste war, aber jetzt all das andere ja immer noch ist und heute hier zu Gast in der Hörbar. Und ich habe Ihnen Paper Trails mitgebracht, Dark Side. Klaus Steck ist heute hier zu Gast. Herr Steck, ich weiß, dass Sie Zirkusdirektor werden wollten eine Zeit lang mal. War das so ein typisches, so eine kleine Jungenfantasie?
Ja,
oder?
Ich wollte jedenfalls kein Lokomotivführer werden, wie die meisten meiner Klassenkameraden.
Wobei Sie viel, Sie sind ja viel im Zug gefahren, diese Hamster.
Ja, ich bin
Hamster,
leidenschaftlicher Bahnfahrer.
Nein, ich meine jetzt eigentlich eher, also heute sowieso. Sie sind leider, muss man ja sagen, damals auch noch, es gab ja noch diese Hamsterfahrten, die Sie noch mitgemacht haben als kleiner Junge. Ne?
Ja.
Können Sie da zwei, drei Sachen drüber sagen?
Naja, um überleben zu können. Vater, wie gesagt, im Krieg erst, dann Gefangenschaft, verschollen. Man musste die Familie ernähren. Und dann, Bitterfeld ist umgeben von Zuckerrübenbau hauptsächlich, fruchtbares Land drumherum. Und dann ging man auf Hamsterfahrt.
Was heißt das, wenn das
man hatte
bei sein
kleines Rucksäckchen und hatte eine Tasche und dann suchte man irgendwo, wo zum Beispiel ein Feld war, ein abgeerntetes Ehrenfeld und das war das berühmte Ehrenlesen. Also irgendwie ein paar Ehren waren immer noch übrig geblieben und das war dann, das war wie goldene Ehren. Oder ich habe gelernt, wie man Kohlen klaut. Ich war sogar Mitglied mit 5 Jahren einer, 5, 6 Jahre war ich da, einer, heute würde man das Jugendbande nennen. Ich war natürlich nur der Aufpasser, immer der Schmierensteher. Aber die anderen, die Älteren, die sind nachher tatsächlich ins Gefängnis gekommen, als das Ganze aufflog. Das war, ja, das Stehlen war damals Alltagsgeschäft. Man nannte das ja auch nicht stehlen, sondern organisieren. Man organisierte. Und die tollste Erinnerung, die ich habe, wie gesagt, Zuckerrübenanbau dort. Dann war mal ein, in dem großen Rangierbahnhof, den es gab in Bitterfeld, gibt, ein Zuckerrüben-Container, der war angebohrt worden. Dann haben die Leute vielleicht 3 Eimer drunter gehalten, Rübensaft, und der klebt fantastisch. Und wenn die Leute nachts über dieses Gelände da gingen, es war ein Riesensee, wenn man das nicht wusste, am Tag konnte man den See voller Schuhe sehen, die dann kleben geblieben waren. Also es gibt vielfältige Erinnerungen, aber das war eben auch, ja, man musste sich durchsetzen. Man musste, es war keine friedliche Jugend und trotzdem, ich habe auch nicht unter dem Krieg gelitten. Wir wohnten in einem großen Mehrfamilienhaus, habe mich tagsüber, da ich nie gern, auch schon damals nicht früh zu Bett gehen wollte, mit den Freunden verabredet, heute Nacht spielen wir im Keller weiter. Jede Nacht fast im Keller, weil die Bomberverbände Richtung Berlin fast immer über Bitterfeld flogen. Es ist nie eine Bombe gefallen, weil damals auch die IG Farm der Besitzer dieses Eigentümer des Werkes waren. Die haben dann ihr eigenes Werk geschont. Es sind auch erstmal die Amerikaner eingezogen in Bitterfeld. Dann wurde das ausgetauscht, dieses Gebiet gegen West-Berlin. Dann kamen die Russen mit Panjewagen und Pferden hinterher und vorneweg ritt ein General mit einem schwarzen Umhang, innen rot, mit so einer Kosakenmütze. Also für uns Kinder war das, ja, wir hatten Glück, dass wir vom Krieg nicht beschädigt wurden. Aber mein erstes Spielzeug waren die Bombensplitter von der einen oder drei Bomben, die in der Nähe unseres Hauses gefallen waren.
Zirkusdirektor und Filmregisseur. So, das ist, denn Filmregisseur war auch eine Zeit lang, auf jeden Fall haben Sie gespielt. Es gibt diese Geschichte mit diesem Vorhang, können Sie die noch erzählen?
Ja, ich war, also mein Lieblingsfach, hat ja meist jeder, war immer der Kunstunterricht. Und der Kunstunterricht war in der DDR eigentlich der freieste. Alles war fast immer irgendwie geregelt. Man konnte problemlos die Schule wechseln. Es wurde in jeweils anderen Schule in demselben Jahrgang dasselbe gelehrt. Im Kunstunterricht nicht. Und damals kam es oft vor, dass die Lehrer flüchteten. Was heißt flüchten? Die stiegen in Zug, fuhren nach West-Berlin und kamen nicht wieder. Das kam relativ häufig vor, weil Bitterfeld eben doch eine harte Stadt war. Es war hart zum Überleben. Und der jeweils beste Schüler in einem Fach musste immer dann den Lehrer vertreten. Das war bei mir eben Kunst. Und die Aufgabe des Kunstunterrichtes war auch, die jeweiligen anderen Arbeitsgemeinschaften zu unterstützen. Da gab es auch eine Arbeitsgemeinschaft Theater. Die spielten ein Stück, Goldoni, Diener zweier Herren. Und da, wo das aufgeführt werden sollte, haben wir schnell festgestellt, da gibt es gar keinen Vorhang. Also hat jemand gesagt, es war ganz einfach, wir nehmen zwei Schilder, auf das eine schreiben wir vor, auf das andere Hang. Die ziehen wir dann während der Pause zusammen. Wunderbar, wir finden auf dem Schulboden ein riesen Transparent von Lenin auf der einen Seite und auf die andere Seite machen wir das so, wir schneiden das durch, sägen es durch, schreiben vor und Hang und ob es nur an Mangel an Bindfaden lag, ich weiß es nicht. Jedenfalls machte dann kurz vor der Aufführung jemand in der Mitte ein Loch mit Bindfaden durch. Und jetzt, als nun diese Wäscheleine, an der Wäscheleine diese Transparente, die beiden Schilder zusammengezogen werden sollten und dann auch wurden, drehten sich diese Schilder immer, sodass plötzlich der Hals von Lenin erschien und dann der Kopf. Also wir hatten ihn praktisch auf der Bühne geköpft. Und das Schicksal wollte, unser Patenbetrieb, sowas gab es alles, war ausgerechnet die sowjetische Kommandantur von Bitterfeld.
Nicht so
und
gut.
Die erste Reihe war so bis dahin steif da sitzenden Offizieren, die keine Regung von sich gab. Die standen natürlich sofort auf, verließen den Raum und ich wusste, ab jetzt habe ich hier kein leichtes Leben mehr, was ich vorher auch nicht hatte, aber jetzt wird's hart.
Gutes Stichwort. Ja, Arsch hoch und Zähne auseinander. Wie sagt man das richtig?
Arsch hoch, Zähne auseinander.
So.
Ich weiß nicht, ob es richtig phonetisch
ist. Schwierig.
Aber ich kann schon sagen, mein Freund, Niedecken, mit dem verbindet mich viel. Also erstmal schon Liedermacher-Szene, wir haben auch Veranstaltungen zusammen gemacht. Und er ist ein richtiger Fighter gegen Rechtsradikalismus. Mhm. Und das war damals eine Aktion, in dem Zusammenhang ist dieses Lied, glaube ich, auch entstanden. War eine Kampagne, er zog mit diesem und anderen Liedern durch das Land. Und ich finde ganz wichtig, dass auch Künstler Farbe bekennen. Und wenn man weiß, es gibt eine schreckliche rechtsradikale Musikszene, die ist so als Lockmittel für Leute, für Ersteinsteiger berüchtigt. Und da die Liedermacher, die ich kenne, eine ganze Menge, die dann wirklich Flagge zeigen, Farbe bekennen und sich dagegen aussprechen. Wir haben selber an der Akademie sehr viele Aktionen gestartet in Gegenden, die man schon ein bisschen als demokratiefern heute bezeichnen könnte.
Klaus Steck ist heute hier zu Gast und wir werden uns jetzt so langsam aber sicher ins Hier und Jetzt robben, so ein bisschen aus der Vergangenheit raus. Aber dazu müssen wir Sie erstmal aus Bitterfeld rausholen. Sie haben gerade Abitur gemacht und haben sich entschlossen, nach Heidelberg zu gehen.
Ja, ich bin geflüchtet. Wirklich geflüchtet bedeutet damals nicht mehr zurück können.
Das haben Sie mit Ihrer Mutter alles besprochen?
Ja, besprochen. Ich hatte keine Chance, in der DDR zu studieren.
Sie hätten Maurer-Hilfsgeselle werden können.
Ich konnte damals drei Berufswünsche angeben. Filmregisseur, das wurde, glaube ich, gar nicht erst abgeschickt vom Rektorat in Bitterfeld. Dann Architekt und dritte Kunstlehrer. Ich dachte, irgendwas werden sie dich schon studieren lassen. Und dann ergab sich, dass ich so ein Vorstellungsgespräch hatte in Weimar für Architektur. Und das war aber alles ganz gut gelaufen. Und dann hatte ich das Glück, eigentlich Glück zum Schluss, vielleicht war es damals auch Pech. Ich saß nebenan, als mein politischer Beurteilungsbogen des FDJ-Sekretärs unserer Schule vorgelesen wurde. Und ich hörte das alles mit. Und da war mir klar, da brauchst du gar nicht mehr reingehen hier. Das ist gelaufen. Die werden dich nie hier studieren lassen. Und das hat mich so merkwürdig befreit. Ich habe dann, man wusste doch genau, wie man antworten musste auf bestimmte Fragen. Und da war zum Beispiel von Picasso, haben sie mir vorgelegt, was Abstraktes. Das musste man schlecht finden. Da habe ich gesagt, nein, ich finde das großartig. Ich verstehe nicht, warum das Weltjugendfestspiel, Plakat und die Friedenstaube, wir alle schätzen und immer wieder unter den Menschen bringen.
Stimmt, ist ja auch
bringen.
Von ihm, ja.
Ja, von ihm. Und das sollen wir nicht gut finden. Und ich habe mich da wirklich nochmal um Kopf und Kragen geredet. Und das war trotzdem ein Akt der Befreiung. Zu sagen, nicht immer so auf Erwartung hin antworten und eigentlich das gar nicht so meinen, also die sich ewig, das sich verstellen und das war wunderbar und natürlich wusste ich nicht und dann, als ich zurückkam, wurde natürlich auch nicht als Architekt angenommen zum Studium und dann sagte der Rektor, also ich werde mich dafür einsetzen, die Fristen sind schon abgelaufen, dass sie ein Maurer werden können.
Was sagte denn Ihre Mutter eigentlich zu diesem bevorstehenden Abschied?
Ach Gott, meine Mutter war natürlich, wie alle Mütter sind, nicht amüsiert über die Entscheidung. Und trotzdem hat sie es akzeptiert. Das Grundproblem war allerdings noch, was ich nicht ahnen konnte, auch nicht wusste. Meine Brüder, die beide auch damals auf der Oberschule waren, die wurden von der Schule gewiesen mit der Begründung, also wenn die mal so weit sind, Abitur gemacht haben, dann werden sie ja wohl auch nur in den Westen gehen. Das hat mich belastet und Gott sei Dank, meine Brüder haben es mir nie vorgeworfen. Der eine ist dann, beide sind dann Chemiker geworden, über Abendstudium, was auch immer. Nein, das war eine schwierige Zeit und trotzdem, sie hat einen geprägt. Ich habe heute, glaube ich, vielleicht ein bisschen mehr Verständnis als für die DDR-Bürger, die dann von der Einheit, ich sage mal jetzt, überrascht wurden, was die alles ändern mussten und mit die sich alles abfinden mussten. Und plötzlich mussten sie zwischen Versicherungen entscheiden, welche Schule gebe ich meinen Kindern.
Das trifft aber auch viele, das trifft mich auch. Ich möchte mich auch nicht zwischen Tarifen und nicht zwischen Versicherungen entscheiden. Natürlich, manchmal ist es, und ich will das auch nicht klein machen und überhaupt nicht mich darüber erheben. Ich glaube einfach, der Gedanke daran, dass es eine große Verantwortlichkeit gibt, ist tröstlich, aber sie geht halt oft einher mit dem Verlust an Freiheit. So ist es nun mal. So also, etwas abzugeben.
Ich behaupte ja, wenn man mal die Unfreiheit erlebt hat, und das war damals in der Zeit des Stalinismus natürlich so, dann lernt man die Freiheit auch ganz anders schätzen. Und ich habe gelernt und weiß, dass man was dafür tun muss. Demokratie kommt nicht von alleine. Also deshalb, wenn ich nochmal mit dem Zirkusdirektor das angesprochen haben. Ich wollte nicht bloß Direktor, sondern ich wollte in die Manege. Ich habe mich bei den Sägespänen immer wohler gefühlt als auf den Rängen, wo man nur mal als Zuschauer hin und wieder den Daumen hebt und senkt. Ich habe auch was gegen diese Zuschauerdemokratie und dieses Unpolitische, dieser dann doch einhergehende Demokratieverlust auf Dauer. Das macht mir schon wieder Sorgen. Und deshalb bin ich auch kein Freund der Regierungspolitik von der Bundeskanzlerin, die den Leuten immer so zu verstehen gibt, ihr könnt euch da ruhig raushalten aus der Politik. Ich mache das schon für euch. Nein, das ist gefährlich und lähmt auf Dauer. Demokratie lebt auch von der Auseinandersetzung und vom Streit um den besten Weg.
Wer hält uns ab? Unsere eigene Bequemlichkeit.
Ja,
Machen wir eine kurze Pause und steigen, wenn Sie möchten, thematisch gleich wieder ein. Wir müssen oder dürfen jetzt aber das russische Arbeiterlied Partisanen vom Amur
Ja, es ist kein Arbeiterlied, es ist ein Partisanenlied. Und ich will damit auch noch eine Kindheitserinnerung ins Heute retten. Mich hat das Lied als Kind ungeheuer beeinflusst. Erstmal dieser lange Anfang, dieser Marschstelle, die Truppe, die klingt dann wieder so aus, sie verschwindet quasi in der Fantasie hinter einem Hügel, wo immer. Und ich habe ja nur von dem Stalinismus gesprochen. Ich habe immer unterschieden zwischen Stalin und den Russen. Das tue ich bis heute. Also die Russen selber, wir hatten sogar mal einen einquartiert kurz nach dem Kriege. Das waren freundliche Leute. Und trotzdem konnten sie am 17. Juni aufgehetzt werden, indem sie einfach behauptet haben, ihnen gesagt wurde, den einfachen Soldaten, das seien alles Faschisten, die hier diesen Aufstand machen. Und dieses Partisanenlied, vielleicht gibt es da irgendeine Seite in mir, die da immer zum Klingen kommt, wenn ich das Lied höre. Vielleicht das Anarchische, das Partisanenhafte. Dieses kleine Feuer klimmt in mir immer noch, behaupte ich.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute Klaus Steck. Er ist so vieles, Grafikdesigner, er ist Jurist, er ist erkältet, er ist Verleger. Ich habe ihn Olle Nymann mitgebracht mit String of Hope.
Men get killed by men, coloring the ocean red.
Herr Steck, die Frage ist, wo gehen wir denn jetzt hin? Wollen wir uns über die Politik der Bundeskanzlerin jetzt unterhalten? Ich wäre wahrscheinlich keine Gesprächspartnerin auf Augenhöhe, weil ich mich mit den politischen Details wahrscheinlich nicht in dem Maße beschäftige wie Sie.
Sie wissen mehr als andere. Die Leute denken immer, sie könnten nicht mitreden, weil sie nur ganz ein Spezialwissen haben müssen. Nein, der Bürger ist der Souverän in diesem Staat. Er ist derjenige, der bestimmt. Und aber dann auch wenigstens zur Wahl gehen muss.
Da sind wir einer Meinung, da verstehe ich auch nicht, wie Leute zum Wahlboykott aufrufen. Also wenn sie glauben, dass diese Parteien heute nicht wählbar sind, was schon, finde ich, mit einer wahnsinnigen Arroganz einhergeht, dann zumindest eine ungültige Stimme abgeben, um aber zu demonstrieren, dass man an das System noch glaubt, ja, für das wahnsinnig viele Leute gekämpft haben und in vielen Ländern einfach auch immer noch kämpfen. Und das finde ich schwer zu verzeihen, wenn diese Passivität und diese Bequemlichkeit als so ein Trotz, weiß ich nicht, Revoluzertum verkauft werden soll. Wir stehen dagegen, wir gehen nicht zur Wahl. Kann ich schwer nachvollziehen. Ach so, aber ich wollte Ihnen ja eigentlich noch Alternativen nennen. Wir können auch jetzt im Aufgalopp, wir müssen ja irgendwie auch ins Hier und Jetzt kommen. Ich würde zum Beispiel auch gerne über den Preis sprechen, den Sie bekommen haben, den August-Bebel-Preis. Sagen Sie mir was dazu?
Ja, ich wurde überrascht. Am 4. Mai habe ich diesen August-Bebel-Preis bekommen, also August Bebel, einer der Mitbegründer der Sozialdemokratie. Ich bin übrigens seit 55 Jahren Mitglied dieser Partei, habe das nie geleugnet. Es hat mir auch nie geschadet, wirklich. Ob sie mir genutzt hat, glaube ich auch nicht. Aber ich wollte bewusst auch mich verantwortlich fühlen für eine Politik und nicht bloß immer am Wegesrand stehen und Zensuren verteilen. Nach dem Motto, die Politiker, die machen wieder alles falsch und die Politik ist verantwortlich. Nein, das sind wir. Und wer das leugnet, der will sich einfach nur feige raushalten. Feige raushalten, das betone ich. Ich habe auch immer versucht, auch Leute anzustiften, sich nochmal das Wort einzumischen. Also nicht bloß zu jammern und zu klagen. Und der Bebelpreis ist so eine Art späte Auszeichnung. Er ist übrigens gestiftet worden, ursprünglich mal von Günter Grass. Und er wollte auch noch zu der Verleihung am 4. Mai jetzt kommen. Ja. Und ein paar Tage vorher ist er leider gestorben. Aber dass er mich vorgeschlagen hat auch, das hat mich sehr gefreut, weil wir waren befreundet. Aber er war auch mal ausgetreten als SPD. Aber ich hatte das Gefühl, er war mehr Sozialdemokrat, nachdem er ausgetreten war, als vorher. Und das politische Engagement des Bürgers Steck, der jetzt nicht ein Amt angestrebt hat, ist mir zwar ein paar Mal angeboten worden, auch mal für den Bundestag zu kandidieren, aber der einfach seine Bürgerpflicht tut und sich vielleicht über die Maßen ein bisschen als anderer für diese Demokratie sich einsetzt, engagiert und immer wieder versucht. Die Demokratie ist etwas Tolles, den anderen mit Lust auf Demokratie zu machen und auf Kunst. Und da bin ich dann wieder ganz bei mir, indem ich beide Wege versuche zu gehen und den anderen mitzuteilen, was für eine tolle Sache das ist.
Bürgerpflicht ist so ein Wort, bei dem sich bei manchen Menschen so die Haare aufstellen. Und es ist kein schönes Wort, finde ich. Es ist nicht sinnlich. Ne? So Bürgerpflicht. Man kann das eigentlich nur unsympathisch sagen. Und trotzdem glaube ich, es ist an der Zeit, das mal ein bisschen reinzuholen, tatsächlich in die Gesellschaft und uns allen umzuhängen. Denn niemand fühlt sich ja hier groß verpflichtet. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die noch ehrenamtlich arbeiten.
Eben.
Die darf man nicht vergessen. Die machen da auch kein großes Trara. Das sind aber oft eben auch Leute, die schon ein bisschen älter sind, die auch sich vielleicht der Kirche angeschlossen haben. Ich glaube nur, dass dieses Gefühl von, jetzt kriege ich wahrscheinlich wahnsinnig viel Protestpost von jungen Leuten, die sich ehrenamtlich engagieren.
Eben, ich wollte
das
sagen, es gibt so viele junge Leute. Also wenn Sie bloß mal jetzt nehmen, diese Aktion, der Widerstand gegen dieses Freihandelsabkommen, was da verhandelt wird zwischen den USA.
Mir geht es um mehr als um, also mir geht es halt tatsächlich um ein bisschen mehr als nur einmal so ein Aufbäumen, weil einem eine Entscheidung nicht gefällt. Richtig. Sondern ich finde, es geht schon um so eine Konstante und ich kann auch gar nicht groß auf mich verweisen. Ich glaube, es geht schon um so einen Unterbau, den man schaffen sollte, damit sich Menschen in der Gesellschaft auch im besten Fall gebraucht fühlen, aber auch so einen gewissen, für diese Demokratie auch ein bisschen zahlen und sie dadurch vielleicht ein bisschen ehren. Ich habe das Gefühl, dass die Demokratie uns so geschenkt wird und dass sie deswegen nicht hochgehalten wird.
Ja, die Demokratie hat einen Mangel. Ich nenne das schon einen Mangel. Sie lebt von dem, wenn es gut geht, dem gut ausgehandelten Kompromiss. Und der Kompromiss hat für sich nichts Faszinierendes. Wenn in einem Gemeinderat lange hin und her gestritten wird und mehrere Interessen aufeinanderstoßen und zum Schluss einigt man dann sich, indem jede Seite ein bisschen nachgibt. Man merkt sich an dem Eisenbahnerstreik, der gerade wieder mal abgelaufen ist. Dieser Chef von dieser Eisenbahnergewerkschaft, der Lokomotivführer, ich habe das Gefühl, dass der Mann eigentlich nicht kompromissfähig ist. Kompromissfähigkeit ist eine Grundvoraussetzung, um in der Demokratie miteinander auszukommen. Und da ist nochmal nichts Faszinierendes dabei. Und da kommt, glaube ich mal, jetzt sage ich so fast bürokratisch, die Kunst ins Spiel. Wie schafft man eine Faszination für diese Freiheit, die ja zunächst mal jedem zur Verfügung steht, oder man nimmt sie sich. Kann man ja auch noch machen. Aber nicht auf Kosten anderer, da fängt schon wieder an, die Grenze.
Aber selbst das kann man ja tun. Also selbst das wird ja nicht gleich geahndet.
Nein.
Das ist ja auch einer der Vorteile der Demokratie.
Ich habe doch davon gelebt. Also nochmal 41 Mal ist versucht worden, meine Plakate juristisch auch zu verhindern. Es ist nie eins wirklich verboten worden, weil auch die Gerichte, die Meinungsfreiheit, das ist das kostbarste Gut in der Demokratie, die Meinungsfreiheit, dass die von den Gerichten auch so hoch geschätzt wird, dass wenn man gute Gründe hat, anzugreifen. Und meine Definition von Satire war ja immer, die unverschuldet Schwachen gegen den Übermut der Starken zu verteidigen. Und ich hatte auch immer starke Gegner, Konzerne, Parteien, Verbände, mächtige Privatpersonen, die immer dann dachten, wenn ihnen eine Meinung nicht gefiel, die ich nun mal äußerte als Gegenrede, verbieten zu müssen. Und das ist nie gelungen. Und für mich hat das auch dann, sagen wir mal, den Wert nochmal der Demokratie und der Freiheit ausgemacht, dass man viel mehr tun kann, viel mehr sich leisten kann, als allgemein vermutet wird.
Das ist natürlich als Jurist nochmal ein anderer Schlag.
Nein, das Jurist,
das
ja,
ist,
das
ich
hat
glaube
mir,
schon.
Sagen wir mal, ich kenne die roten Linien vielleicht ein bisschen anders.
Das ist schon gut.
Aber ich habe jetzt nie nach dem BGB oder dem Strafgesetzbuch.
Das glaube ich auch. Aber
ich
glaube schon, dass das sehe ich auch an zwei Freunden von mir, die sehr unterschiedlich sind, aber die beide so einen juristischen Background haben.
Es gibt mir
dass
Sicherheit.
Dass die mit einer ganz anderen Sicherheit durchs Leben gehen und dass mir mein vorauseilender Gehorsam schon manchmal mich so ankommt, dass ich so denke,
Gehorsam.
Horror. Ja. Also ich meine, der ist natürlich im Sinne des Konsens toll, aber im Sinne der Eigeninteressen und des auch mal tatsächlich für sich stärker Eintretens ist der verhängnisvoll. Ja. Und da wäre es besser, ein bisschen mehr zu wissen, was eigentlich möglich ist.
Wir haben doch das wunderbare Wort Zivilcourage. Mhm. Also gar nicht Mut. Also ich war in dem Sinne auch nie richtig mutig. Ich war vielleicht risikobereiter als andere Menschen. Wenn ich zurückschaue in dieser Ausstellung, die noch ein paar Tage läuft jetzt hier.
Kunst für alle.
Da habe ich ja nochmal mein Lebenswerk ausgebreitet, was wir alles gemacht haben. Und dann denke ich, ein bisschen verrückt warst du schon. Also auf die Idee zu kommen, die Krugerhalle zweimal zu mieten mit 7000 Plätzen, privat mit meinem Freund Steidl und die Westfalenhalle.
Ist das eins dieser Dinger gewesen, die schief ging finanziell, wo dann der Beuys noch kommen musste?
Es gab eine Geschichte, wo wir mit Udo Lindenberg eine große Veranstaltung hatten. Helmut Schmidt und Udo Lindenberg diskutierten miteinander. Das haben wir irgendwie hingekriegt. In der Freilichtbühne Bad Segeberg, ein Riesengelände. Und das war ein bisschen kompliziert, weil niemand hatte Schmidt gesagt, dass er jetzt gleich auf der Bühne mit Lindenberg reden sollte und. Und es war ein sehr riskantes Unternehmen. Wir saßen auf allen Kosten und dann hatten wir jemand beauftragt, sag mal, aber wir haben keine Leute vor Ort, ihr müsst jetzt mal die Kassenhäuschen hier besetzen und dann kriegt ihr ein paar Prozente. Und dann wollen wir abends die Kasse abholen und dann sagt derjenige, ach, ich dachte, das macht ihr. Mhm. Und wir hatten nicht eine Mark damals noch, D-Mark, nicht eine Mark eingenommen. Und dann haben wir das nächste Mal gedacht, das müssen wir jetzt auch noch selber machen, bloß nicht auf andere verlassen.
Was ich aber toll finde, und da können wir auch gleich ein bisschen Name droppen, ich hoffe, das ist in Ordnung, weil ich meine, wer kannte schon Beuys so nah? Sie waren mit Josef Beuys wie auch mit Sigmar Polke. Soweit auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie eng befreundet, aber die haben
ich sage immer, es waren Arbeitsfreundschaften, aber die natürlich über diese Arbeit hinausgingen. Ich habe mit Beuys 18 Jahre befreundet, wir haben viele Reisen gemeinsam.
Sie wollten sich eine Schule gemeinsam gründen, die Schule des Wissens?
Ja, wir wollten eine Schule für, nochmal, komplizierter Titel, Schule für Kreativität und interdisziplinäre Forschung wollten wir gründen.
Eine Schule.
Freie Schule. Ja. Freie Schule für Kreativität. Und das lief auch ganz gut. Wir hatten Düsseldorf dann auch sogar, stand kurz davor, eine große Fabrikhalle zu bekommen, eine Lehre, für eine, ich weiß nicht, eine Mark Monatsmiete. Und auf der Rückfahrt von der Besichtigung dieser Halle sagte der Beuys, sag mal, weil wir merkten, die Leute hatten wieder die Erwartung an eine ganz normale Kunstakademie mit Lehrbetrieb. Wollen wir das wirklich machen? Und soll ich mich jetzt am Ende noch hier als Hausmeister ums Klopapier kümmern? Wollen wir das nicht als Idee eigentlich retten? Als Idee. Und ich war natürlich sehr einverstanden, weil ich sollte auch die praktische Arbeit im Wesentlichen übernehmen. Trotzdem war die Ideen, an denen wir gearbeitet haben, für diese freie Schule, das war sehr, sehr produktiv, seine Idee von der sozialen Plastik. Und sein schöner Satz, jeder Mensch ist ein Künstler. Bisschen oft missverstanden, also es soll nicht jeder unbedingt malen müssen, Bildhauern oder aber in jedem stecken so viel Kreativität, die oft verschüttet wird, das wieder zu aktivieren, das war der Appell. Und ich habe wunderbare Sachen mit Beuys erlebt, weil der auch, ich habe auch mit niemandem so viel gelacht, muss ich gestehen jetzt, wie mit ihm auf der ersten Amerika-Reise. Es war fantastisch.
Wieso war gerade die so lustig?
Ja, weil wir auch auf ein Land trafen. Ich habe sogar so ein mein erstes Interview in meinem Leben mit ihnen. Es gab damals Videotechnik, kam gerade auf und Steidl war mit der Kamera immer dabei und filmte alles. Und wir haben Kennedy-Flughafen. Kurz vor der Abreise habe ich mit dilettantisch, wie es nicht mehr geht, mit dem Beuys ein Interview gemacht. Das kann man auf YouTube auch sehen. Und wir haben da Sachen geliebt, zum Beispiel eine Kunstakademie in Minneapolis, die war technisch so fantastisch ausgestattet. Und dann fragte der Direktor den Beuys zum Schluss, sag mal, was er denn da von all dem hielte, von den Kunstwerken, die uns da auch gezeigt wurden. Und da sagte der Beuys, ach, weißt du, ich würde den Leuten, den Schülern erstmal ein Stückchen Holz geben und ein Kartoffelschälmesser und mal sehen, was sie daraus machen. Das war natürlich niederschmetternd für den Direktor. Aber ich habe verstanden, was er meinte. Also nicht immer nur das Equipment für sich arbeiten, nicht den riesen technischen Aufwand, sondern auf die eigene Fantasie vertrauen. Und es gibt von Dieter Hildebrand ein wunderbares Stück, wo zwei Kinder miteinander spielen. Der andere hat ein fantastisches Segelschiff und mit allen Schikanen. Und der andere hat ein Stückchen Holz, auch wieder ein Stück Holz. Und die beschreiben das wechselseitig. Gegenüber dem jeweils der andere, gegenüber dem anderen. Und der mit dem Stück Holz versenkt seine ganze Fantasie in dieses Stück. Dass man zum Schluss das Gefühl hat, also der mit dem tollen Segelboot, eigentlich ist er jetzt ein bisschen neidisch geworden auf dieses Stück Holz.
Ja. Gut, da uns jetzt nicht mehr viel Zeit bleibt, möchte ich Sie als Künstler nochmal für all diejenigen in Erinnerung rufen oder aber auch vorstellen, die Sie nicht mehr oder noch nicht kennen. Ich weiß, dass in meiner Kindheit und Jugend hatte ich Postkarten von Ihnen. Ja. Die galten schon als, die hätten auch Aufkleber sein können, weil sie eine Aussage hatten, eine politische Aussage. Im Mittelpunkt steht immer der Mensch. Und dann sieht man so eine bis zum Kragen und dann kommt so ein Zahlen, so ein Strichcode. Ne? Das war damals schon ziemlich revolutionär. Oder die Gedanken sind frei. Da gab es dann so einen Rumpf mit einer Sardinenbüchse statt einem Kopf.
Eine aufgeklappte
Sardinenbüchse. Und ich glaube, das Motiv, mit dem Sie den ersten größeren Erfolg hatten, das war dieses Dürer-Motiv mit dieser älteren Dame.
Es gibt ein wunderbares Porträt von Dürers Mutter. Und es gab eine große Dürer-Jubiläumsausstellung damals in Nürnberg, wo dieses Original hing. Und ich hatte überlegt, wie ist das eigentlich, wenn man dieses Motiv der Dürermutter, dieser verhärmten Frau, mal zurückholte wieder auf die Straße. Denn er hat ja seine Sachen auch, Radierungen auf dem Markt verkauft damals in Nürnberg. Und dann in Siebdruck, DIN A1-Plakat, also normales Plakatformat genommen. Und ein Satz allerdings dazugefügt, würden Sie dieser Frau ein Zimmer vermieten? Und das für mich als Test in Nürnberg plakatiert, wir konnten uns nur die Hälfte der Litfaßsäule leisten, nicht als Kunstaktion, sondern, wenn man so will, anonym von der Druckerei an die Firma geschickt, die das plakatiert hat. Und ich wollte wissen, sehen die Leute das überhaupt? Das wirft für keine Veranstaltung, für kein Produkt. Jemand hat mich dann informiert, dass bei der Abendzeitung damals wohl bis zu 200 Leute angerufen hätten, aber vor allen Dingen gefragt haben, wer das bezahlt, weil die Litfaßsäule war für die Leute Öffentlichkeit, der Bretterzaun. Und dann, man muss ja Glück haben, gab es parallel einen Maklerkongress.
Ah, das ist natürlich super.
Und die Jusos haben sich sofort da drauf gesetzt und alle waren dann der Meinung, das ist eine Juso-Aktion.
Okay, verstehe, es passt natürlich.
Und dann wusste ich, die Leute sehen es, sie erregen sich. Und dann habe ich die schönen Holzschnitte, die ich vorher gemacht hatte, auch noch ein bisschen weiter gemacht. Aber dann bin ich auf Plakat umgestiegen, um es technisch auszudrücken.
Und diese Werkschau, die kann man nach wie vor sehen bis zum 7. Juni in der Akademie der Künste. Allerdings im Hanseatenweg wahrscheinlich, ne?
Ja, ganz die wunderbaren Räume, die großen Räume, die wir da haben.
Schön. Dienstag bis Sonntag geöffnet von 11 bis 19 Uhr. Das ist sozusagen Ihre Werkschau, Kunst für alle, Plakatkunst, Kunstobjekte. Es gibt auch eine Mohammed-Karikatur. Oder ist die entfernt worden?
Nein,
es gab, glaube ich, auch eine Diskussion, inwieweit man...
Ja, eine große Veranstaltung, auch im Rahmen dieser, es gibt ja viele Veranstaltungen, die es gab. Im Rahmen dieser,
Charlie Hebdo.
Da gab es eine für Charlie Hebdo, also dieses, die Meinungsfreiheit verteidigen. Und zwar haben wir sie genannt, nicht einknicken. Wenn man einknickt, hat man schon verloren. Die anderen verzeihen einem nie erstmal, was man gemacht hat. Und mit religiösen Fanatikern können sie keinen Dialog beginnen. Das ist leider eine sehr traurige Erfahrung. Und es sind auch, ich bin ja Verleger, also Beuys, ist ein größter Verleger von Polke. Heute ein bisschen auch meine Versicherung, also Sie haben
Sparkasse.
Ja gesagt, meine Sparkasse. Sachen, die damals nicht gekauft wurden, bin ich ganz froh, dass man noch ein paar hat. Ich breite da im wahrsten Sinne des Wortes mein Leben aus. Die vielen, vielen Veranstaltungen, die man gemacht hat, die Aktionen, die mit Hans Hake mal eine Resolution Kunst und Geld, gegen Nazi-Kunst gekämpft und. Gegen Springer-Konzern. Wir arbeiten nicht für Springer-Zeitung, damals groß, mit wunderbaren Leuten, auch Politiker, die bereit waren. Schröder hat damals sogar die Pressekonferenz mitgeleitet.
Was ich auch toll finde, als ich gelesen habe, dass Sie als Präsident...
Romy Schneider. Ich muss unbedingt Romy Schneider noch hier ins Spiel bringen.
Bitte, gerne.
Die auch an einer Veranstaltung fest eingeplant war, aber ist ein Film... Spaziergänger von Sanssouci, musste abgebrochen werden in Paris weiter und sie konnte an dem Tag nicht da sein. Und die BZ hat uns dann vorführen wollen, indem sie bei einer Abschiedsfeier Fotos gemacht hat, die sie am nächsten Tag dann in die Zeitung gebracht hat, nach dem Motto, Age, wie unser Mormi ist das. Und die ist doch heute gar nicht da. Aber das ist der Kampf, um den es geht. Ich bin heute noch ein Bildgegner. Da bin ich leider einsam geworden.
Jetzt bleibt uns wirklich nur noch ganz wenig. Sagen Sie mir zum Abschluss, werden Sie weiter in Heidelberg wohnen? Sie sind ja immer gependelt mit Ihrer geliebten Bahncard 100. Sie leben in Heidelberg und sind zwischendurch sozusagen unter der Woche in Berlin gewesen. Ja, wie wird das jetzt zukünftig?
Der Zeit habe ich in Berlin verbracht.
Wie wird das zukünftig
aussehen? Das wird ähnlich bleiben. Vielleicht werden sich die Gewichte ein bisschen verlagern. Mhm. Ich brauche Heidelberg auch als Rückzugsort. Und habe irgendwann mal gelernt, dass die Provinz, die berühmte, viel, viel größer ist auch als Berlin. Ich komme aus der freien Wildbahn. Ich kehre zurück in die freie Wildbahn und war vorher unterwegs und werde, solange die Gesundheit mitmacht, weiter unterwegs sein. Das steht jetzt schon fest.
Okay. Wir beenden diese Hörbar mit dem Rentner-Rap von Dieter Hildebrand. Aber so richtig die Füße hochlegen werden Sie wahrscheinlich nicht. Das kann ich mir irgendwie
nein,
nicht vorstellen.
Nein, ich habe keine Begabung zum Rentner, der dann fröhlich auf der Parkbank sitzt. Und den Hund an der Seite so schön.
Haben Sie denn einen Hund?
Nein, ich habe keinen. Das wäre eine Zumutung für ein Haustier. Denn wenn man so viel unterwegs ist, das sollte man dem Tier nicht zumuten. Mhm. Ich liebe alles. Ich liebe auch Hunde, ich mag sie. Ich habe doch hier einen mitgebracht.
Der ist immer noch da.
Den habe ich am Anfang freundlich gestreichelt.
Das war sehr nett von Ihnen.
Er hat es doch gefallen lassen, also hat er mich zumindest angenommen, sagen wir mal so.
Ja.
Jetzt schläft er, während wir uns die ganze Zeit uns hier abmühen.
Das hätten Sie aber auch ein bisschen charmanter sagen können.
Ja,
wir haben uns beide wie Schwingpflanzen, oder? Wir haben es beide geschafft.
Ich sage es nicht, mir hat es Spaß gemacht. Heute muss alles Spaß machen. Es war, jetzt komme ich nochmal mit dem alten Preußen, es war nicht vergeudete Zeit, denke ich jedenfalls. Aber entscheidend tun natürlich die Hörer.
Wer denn sonst? Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen, kommen da jetzt erstmal die nächsten 9 Jahre sollen toll werden, die letzten 9 waren es als Präsident. Mhm. Und dann nach weiteren 9 gucken wir mal, was wir Ihnen dann für die nächsten 9 Jahre wünschen. Ja?
Naja, Sie machen ja ein schönes Programm hier auf. Also 9 Jahre wollen Sie mir noch geben.
Schön. Also dazu wirken Sie dann doch zu fit, als dass ich da nicht dran glauben würde.
Na gut, leider ist das nicht.
Man weiß es
nicht. Da liegt
das
nicht im eigenen Willen, sondern ich behaupte, die Natur und der Mensch ist ein Teil der Natur. Deshalb kämpfe ich auch so dafür, auch mit meinen Plakaten. Mhm. Hauptarbeitsgebiet war immer Umweltschutz. Die Natur lässt sich nicht überlisten. Und wenn wir glauben, wir könnten das mit Kraft unserer Allmachtsfantasien, das geht nicht. Und deshalb was ganz Reales. Es wird darum gekämpft, das Klima, die Klimaerhöhung auf 2 Grad zu begrenzen. Na, schön wäre es, wenn uns das gelänge. Mir fehlt inzwischen fast der Glaube daran.
Jetzt enden wir so nachdenklich. Jetzt kommt Dieter Hildebrand mit dem Rentner-Rap und ich danke Ihnen fürs Zuhören. Nächsten Sonntag ist an dieser Stelle Helene Hegemann zu Gast. Bis dahin, vielen Dank nochmal, Herr Steck.
Tschüss. Ich danke Ihnen.
Wo ich geh, wo ich steh, was ich höre, was ich seh, rappen, deppen diesen Schmäh, den ich meistens nicht versteh.